Radio Bibel. Erkundungen, Erklärungen, Vertonungen.
Guten Abend und herzlich willkommen bei Domradio Bibel. Erkundungen, Erklärungen, Vertonungen. Ich bin Jan-Hendrik Stehns und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Nachdem wir uns im vergangenen Jahr in der Osterzeit mit einigen Lesungen des Alten Testaments aus der Osternacht beschäftigt haben, wollen wir uns in diesem Jahr an den 4 Adventssonntagen mit einigen adventlichen Gestalten des Neuen Testaments beschäftigen, aber hin und wieder auch mal ins Alte Testament schauen. Das wollen wir natürlich nicht alleine tun, sondern mit kompetenter Hilfe. Dr. Gunter Fleischer ist der Leiter der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule hier in Köln, die zur Seelsorgeabteilung des Generalvikariats gehört. Ganz herzlich willkommen, Herr Dr. Fleischer, und schön, dass Sie uns auch jetzt wieder an den 4 Adventssonntagen dabei helfen wollen, die Bibel besser verstehen zu lernen.
Dankeschön und guten Abend.
4 Sonntage hat der Advent, die Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Herr Dr. Fleischer, mit welchen Gestalten wollen wir uns denn in den nächsten Wochen beschäftigen?
Also wir haben uns insgesamt 4 Gestalten oder Paare ausgesucht. Es geht mit einem Paar los, nämlich dem Ehepaar Elisabeth und Zacharias, die bekanntlich dann einen Sohn bekommen haben, Johannes, aus dem dann Johannes der Täufer wurde. Johannes der Täufer wird dann den zweiten Abend füllen. Und dann nähern wir uns ja schon immer mehr Weihnachten und da blicken wir auf das Elternpaar, wenn man so will, nämlich auf Josef einerseits und dann auf Maria, die Jesus geboren hat.
Also die nächsten 4 Adventssonntage, beziehungsweise ab heute auch schon, beschäftigen sich dann mit 5 Personen, besser gesagt, die alle etwas mit dem Weihnachtsgeschehen zu tun haben. Ja, und bevor wir mit Elisabeth und Zacharias beginnen, hören wir erstmal ein wenig Musik zur Einstimmung. Elisabeth und Zacharias sind die Personen, um die wir uns heute kümmern wollen. Viel an Text gibt es allerdings in der Bibel nicht über die beiden. Mit welcher Stelle aus der Heiligen Schrift wollen wir denn heute beginnen, Herr Dr. Fleischer?
Ja, wir beginnen mit dem Lukasevangelium und da näherhin mit der Verkündigung an Zacharias. Es ist ja interessant, dass das Lukasevangelium sozusagen ein Bild mit 2 Hälften am Anfang uns präsentiert. Nämlich einerseits wird uns die Verheißungs- oder Verkündigungs- und Geburtsgeschichte Johannes des Täufers erzählt und parallel dazu die Verkündigungsgeschichte an Maria und die Geburt Jesu. Und wir blicken jetzt erstmal auf die Verkündigung, die im ersten Kapitel des Lukasevangeliums eben nicht an die Mutter des Kindes, sondern an den Vater ergeht, nämlich an Zacharias. Und das geht dann los in Lukas 1,5 und erstreckt sich dann über die nächsten 20 Verse.
Dann hören wir uns jetzt also aus dem ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums die Verse 5 bis 25 an, die Verheißung der Geburt des Täufers.
Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priesterklasse Abia gehörte. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es in den Augen Gottes recht ist, und hielten sich in allem streng an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar, und beide waren schon in vorgerücktem Alter. Eines Tages, als seine Priesterklasse wieder an der Reihe war und er beim Gottesdienst mitzuwirken hatte, wurde, wie nach der Priesterordnung üblich, das Los geworfen, und Zacharias fiel die Aufgabe zu, im Tempel des Herrn das Rauchopfer darzubringen. Während er nun zur festgelegten Zeit das Opfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es befiel ihn Furcht. Der Engel aber sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. Große Freude wird dich erfüllen, und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken. Und schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elia, dem Herrn, vorangehen, um das Herz der Väter wieder den Kindern zuzuwenden und die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Zacharias sagte zu dem Engel: Woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Ich bin ein alter Mann, und auch meine Frau ist in vorgerücktem Alter. Der Engel erwiderte ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Aber weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür da ist, sollst du stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem all das eintrifft. Inzwischen wartete das Volk auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen nur Zeichen mit der Hand und blieb stumm. Als die Tage seines Dienstes im Tempel zu Ende waren, kehrte er nach Hause zurück. Bald darauf empfing seine Frau Elisabeth einen Sohn und lebte 5 Monate lang zurückgezogen. Sie sagte: Der Herr hat mir geholfen. Er hat in diesen Tagen gnädig auf mich geschaut und mich von der Schande befreit, mit der ich in den Augen der Menschen beladen war.
Die Verheißung der Geburt des Täufers haben wir gerade gehört. Lukas 1. Kapitel, die Verse 5 bis 25. Herr Dr. Fleischer, der letzte Satz der Elisabeth, der ist mir noch im Ohr. Er hat mich von der Schande befreit, mit der ich in den Augen der Menschen beladen war. Um welche Schande geht es hier denn?
Das ist heute vielleicht schwer nachvollziehbar, aber in der damaligen Gesellschaft ist es für eine Frau letztlich eine Schande, beziehungsweise einfach ein unerfülltes Frauendasein, keine Kinder geboren zu haben, wenn man verheiratet ist. Das hat einfach damit zu tun, dass die Gesellschaft noch nichts wie Sozialversicherung, Hartz IV und Ähnliches kennt, sondern wirklich darauf angewiesen ist, dass das Familiennetz funktioniert. Und deswegen ist das wichtigste Ziel einer ehelichen Verbindung zunächst einmal der Nachwuchs. Und das sieht man erstmal sehr einseitig, sicherlich auch mit dem Kenntnisstand der Biologie von damals, an der Frau festgemacht. Und wenn eine Frau dieser sozusagen gottgestellten Aufgabe, Kinder in die Welt zu setzen, nicht nachkommen kann, dann verursacht das in ihr ungeheures Leid. Und wir haben mehrere solcher Erzählungen im Alten Testament, die deutlich machen, wie Frauen darunter wirklich leiden, krank werden, dass sie keine Kinder gebären können, wie sie in Konkurrenzsituationen mit Nebenfrauen geraten, die dann fruchtbar sind, wie diese Nebenfrauen, die damit, wenn man so will, erfolgreicher sind, auch in dieser Wunde bohren. Und dann sagen, Ätschi Bätschi, ich habe schon ein Kind und du nicht. Und umgekehrt ist es natürlich auch nicht nur ein Leiden an sich selber, sondern es ist auch noch mal immer die Gefahr, dass die anderen die Gesellschaft mit Fingern auf einen zeigen. Und das ist diese Schande, diese Demütigung, eben als kinderlose Frau zu gelten. Und unsere Erzählung setzt voraus, dass Zacharias und Elisabeth hochbetagt sind und von daher also das ganze Leben der Elisabeth in der Hinsicht unerfüllt geblieben ist.
Aber der Mann, der wurde nicht dieser Gefahr ausgesetzt, dass eventuell es an ihm hätte liegen können, dass keine Kinder zur Welt gekommen
sind. Nein, das hat halt was mit dem Kenntnisstand zu tun. Da war man damals jetzt nicht drauf gekommen, dass es am Mann liegen könnte. Deswegen ist auch vom Gesetz her vorgesehen, dass wenn aus einer ehelichen Verbindung kein Nachwuchs hervorgeht, der Mann eben weitere Frauen haben kann, Nebenfrauen. Aber man geht immer davon aus, es liegt an der Frau und nicht am Mann.
In dem eben gehörten Text spielen ja durchaus mehrere Figuren eine Rolle. Neben Elisabeth ist es noch Zacharias, ihr Mann, der zur Priesterklasse Abia gehörte. Und von Elisabeth wird gesagt, sie sei aus dem Geschlecht Aarons. Welche Rolle spielen denn die Herkunft und Zugehörigkeit der Personen?
Sie haben völlig recht und richtig beobachtet. Es fällt ja auf, dass hier sehr detailliert Angaben gemacht werden, von denen man sich heute fragen könnte, was sollen die eigentlich? Das hat etwas mit dem Konzept des Lukas-Evangeliums zu tun. Das heißt, für Lukas ist es sehr wichtig, dass der ganze Weg Jesu, und der beginnt eben sozusagen mit der Geburt dessen, der Jesus ankündigen wird, der ihn schließlich taufen wird, dass dieser ganze Weg unter dem Gesetz steht. Das heißt, die Tora, die Weisung Gottes, das Gesetz, ist nicht etwas Versklavendes, sondern ist letztlich schon auch in gewisser Weise der Heilsplan Gottes. Und der Weg, den Gott dann mit Jesus geht, ist keiner, der sich neben oder außerhalb dieses Heilsplans abspielt, sondern er ordnet sich ein in dieser Heilsgeschichte und diesen Heilsplan. Und das wird jetzt dadurch verdeutlicht, dass etwa der Zacharias als Priester eingeordnet wird in eine der drei großen Familienströme, die überhaupt für die Priesterschaft zuständig waren. Das heißt, es gibt also drei große Priestergenerationen oder Priestergeschlechter nach jüdischer Tradition. Die sind in den Chronikbüchern festgehalten. Das sind die beiden Aaron-Söhne oder zwei Aaron-Söhne, Eleazar und Itamar. Und aus der Eleazar-Linie gibt es nochmal zwei Unterlinien. Und die Familie des Abia gehört also jetzt in die erste Eleazar-Linie. Das heißt aber auf jeden Fall, Zacharias gehört wirklich zu den maßgeblichen Priesterkreisen und ist damit natürlich auch einer, der ganz im Gesetz lebt. Sonst würde das gar nicht der Fall sein. Und natürlich Elisabeth stammt auch wiederum aus dem Stamm oder dem Geschlecht, besser gesagt, das zutiefst mit der Priesterschaft verbunden ist, nämlich mit Aaron. Also das wird hier festgehalten, schon von der Wurzel her ist alles zutiefst und ordentlich im Gesetz verankert.
Dann kommen wir zum Schluss noch auf die eigentliche Verkündigung. Hier spielt ja der Engel Gabriel eine Rolle, den wir ja auch aus der Verkündigung an Maria kennen. Diese reagierte zunächst etwas skeptisch, fügte sich dann aber der Verheißung. Was macht Zacharias hier im Unterschied?
Ja, so unterschiedlich ist das gar nicht, sondern ja, es fehlt erstmal der Teil des Sich-Fügens, wenn man so will. Er reagiert ähnlich skeptisch, wie auch Maria reagiert und kann sich das im Grunde nicht vorstellen, dass angesichts des hohen Alters dieses Ehepaares eben noch Nachwuchs da entstehen könnte. Und das wird ihm letztlich auch als Gotteszweifel ausgelegt und deshalb muss er dann für die nächste Zeit stumm bleiben.
Also stumm sein als Strafe für Glaubenszweifel an der Verheißung. Ein wenig um Verheißung dreht sich auch unsere nächste Musik, die wir hören werden. Veni, Veni, Emmanuel. Und danach beschäftigen wir uns mit einem weiteren Text. Das war Veni, Veni, Emmanuel von Soltan Kodály. Verheißungen haben in der Bibel eine lange Tradition. Unsere beiden Adventsfiguren, Elisabeth und Zacharias, erhalten die Nachricht, dass sie noch im hohen Alter ein Kind erwarten. Dazu gibt es eine ganz bekannte Parallele im Alten Testament. Welche ist das, Herr Dr. Fleischer?
Das ist natürlich das berühmte Ehepaar Abraham und Sarah. Wobei die Sarah eben in dieselben Not steht wie Elisabeth, kinderlos zu sein. Hier verschärft durch die Problematik, dass Abraham der Verheißung, die ja immer sozusagen parallel mitläuft, dass die beiden ein Kind haben werden, nicht wirklich glaubt und sozusagen auf eigenen Wegen schon mal Vorsorge trifft, das Problem zu lösen. Und das bedeutet, er nimmt sich die sogenannte Haussklavin, also eine Sklavin wahrscheinlich, die zu Hause bereits zur Welt gekommen ist, also in die Familie hineingeboren ist. Schon die Eltern waren unter Umständen Sklaven. Die nimmt er als Ehefrau, als zweite Ehefrau, die Hagar, und hat dann mit ihr auch einen Sohn, den Ismael.
Und so hören wir uns jetzt die Verheißung an Abraham an. Im Buch Genesis, also wir machen einen großen Sprung in der Bibel nach vorne, Buch Genesis, Kapitel 17, die Verse 1 bis 22.
Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Geh deinen Weg vor mir und sei rechtschaffen. Ich will einen Bund stiften zwischen mir und dir und dich sehr zahlreich machen. Abraham fiel auf sein Gesicht nieder. Gott redete mit ihm und sprach: Das ist mein Bund mit dir. Du wirst Stammvater einer Menge von Völkern. Man wird dich nicht mehr Abraham nennen. Abraham, Vater der Menge, wirst du heißen, denn zum Stammvater einer Menge von Völkern habe ich dich bestimmt. Ich mache dich sehr fruchtbar und lasse Völker aus dir entstehen. Könige werden von dir abstammen. Ich schließe meinen Bund zwischen mir und dir samt deinen Nachkommen, Generation um Generation, einen ewigen Bund. Dir und deinen Nachkommen werde ich Gott sein. Dir und deinen Nachkommen gebe ich Kanaan, das Land, in dem du als Fremder weilst, für immer zu eigen. Und ich will ihnen Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham: Du aber halte meinen Bund, du und deine Nachkommen, Generation um Generation. Das ist mein Bund zwischen mir und euch samt deinen Nachkommen, den ihr halten sollt. Alles, was männlich ist unter euch, muss beschnitten werden. Am Fleisch eurer Vorhaut müsst ihr euch beschneiden lassen. Das soll geschehen zum Zeichen des Bundes zwischen mir und euch. Alle männlichen Kinder bei euch müssen, sobald sie 8 Tage alt sind, beschnitten werden, in jeder eurer Generationen. Seien sie im Haus geboren oder um Geld von irgendeinem Fremden erworben, der nicht von dir abstammt. Beschnitten muss sein der in deinem Haus Geborene und der um Geld Erworbene. So soll mein Bund, dessen Zeichen ihr an eurem Fleisch tragt, ein ewiger Bund sein, ein unbeschnittener. Eine männliche Person, die am Fleisch ihrer Vorhaut nicht beschnitten ist, soll aus ihrem Stammesverband ausgemerzt werden. Er hat meinen Bund gebrochen. Weiter sprach Gott zu Abraham: Deine Frau Sarai sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah, Herrin soll sie heißen. Ich will sie segnen und dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich segne sie, so dass Völker aus ihr hervorgehen. Könige über Völker sollen ihr entstammen. Da fiel Abraham auf sein Gesicht nieder und lachte. Er dachte: Können einem 100-Jährigen noch Kinder geboren werden, und kann Sarah als 90-Jährige noch gebären? Dann sagte Abraham zu Gott: Wenn nur Ismael vor dir am Leben bleibt. Gott entgegnete: Nein, deine Frau Sarah wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihn Isaak nennen. Ich werde meinen Bund mit ihm schließen, als einen ewigen Bund für seine Nachkommen. Auch was Ismael angeht, erhöre ich dich. Ja, ich segne ihn. Ich lasse ihn fruchtbar und sehr zahlreich werden. 12 Fürsten wird er zeugen, und ich mache ihn zu einem großen Volk. Meinen Bund aber schließe ich mit Isaak, den dir Sarah im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Als Gott das Gespräch beendet hatte, verließ er Abraham und fuhr zur Höhe auf.
Domradio, Sie hören die Sendung Bibel. Eine bekannte alttestamentliche Verheißung haben wir soeben gehört, nämlich die von Gott an Abraham im Buch Genesis, Kapitel 17, die Verse 1 bis 22. Genau genommen geht es ja um zwei Dinge. Einmal die Beschneidung als Bundeszeichen und einmal die Geburt eines Sohnes durch Abrahams Frau Sarah. Herr Dr. Fleischer, was ist denn eigentlich ein Bundeszeichen?
Ja, ein Bundeszeichen bedeutet erst einmal, dass ja Israel glaubt, dass man im Grunde qua Geburt, durch Geburt bereits zum erwählten Volk gehört, dass man mit der Geburt, wenn die Eltern jüdischen Glaubens sind, zur jüdischen Glaubensgemeinschaft gehört. Und der Kern dieses Glaubens ist eben auch, dass Gott mit diesem Volk einen Bund geschlossen hat. Und der Part des Volkes und des Einzelnen im Volk ist nicht diesen Bund zu begründen, sondern den schließt Gott immer schon. Der ist einfach vorgegeben. Aber sozusagen zu diesem Bund nochmal Ja zu sagen. Und das geschieht eben im Grunde durch zwei Zeichen, die bedeutsam werden, besonders in der Zeit, als Israel in der Fremde, in der babylonischen Gefangenschaft leben musste. Aus der Zeit stammt Genesis 17 wahrscheinlich. Und diese beiden Zeichen sind einerseits die Beschneidung, um die geht es hier, die nur an Männern vollzogen wird. Aber das heißt, man bekommt sozusagen wirklich ein einschneidendes Zeichen, das einen beständig daran erinnert, du, Mensch, stehst in diesem Bund mit Gott. Und das geht auch sozusagen gar keinen anderen etwas an. Das ist ja letztlich ein verborgenes Zeichen, das sieht ja keiner. Und das zweite Zeichen, das ist dann schon sehr viel öffentlicher, das wäre das Einhalten des Sabbats.
Und wie existenziell das im Grunde genommen ist, das hat man ja auch bei der Debatte um die Beschneidung hier bei uns in der Bundesrepublik ja auch deutlich gemerkt.
Natürlich.
Abraham soll der Bundespartner und Stammvater vieler Völker sein. Von einem Sohn ist ja schon die Rede, nämlich von Ismael. Doch den will Gott anscheinend gar nicht für seinen Bund. Warum eigentlich nicht?
Ja, das ist eine sehr komplexe Geschichte und zugleich sehr spannend. Also es ist interessant, dass Israel in diesen Texten der Heiligen Schrift bereits diese Thematik reflektiert. Einerseits sind wir ein Volk mit einer besonderen Nähe zu Gott, die wir nicht gesucht haben, sondern gefunden haben. Das ist natürlich eine Glaubensaussage, aber es gibt eben diesen Glauben, Gott hat eine besondere Nähe zu uns gesucht. Aber andererseits stehen wir durchaus in einem größeren Zusammenhang mit anderen Völkern. Der Ismael ist ja, wenn man so will, ein Verwandter. Er ist ja mindestens ein Stiefbruder des Isaak, der noch geboren werden wird. Und der wird nicht einfach verworfen. Es wird aber differenziert zwischen dem Segen, der über Ismael ruht, also Ismael ist auch ein Gesegneter, und dann nochmal eben der Isaak, der besonders für das Thema Bund steht. Dahinter steht der Gedanke, dass eben der Bund zunächst mal seinen Ausgang bei einem einzelnen konkreten Volk nimmt. Aber es wird schon gleichzeitig mit angedeutet, das ist aber letztlich ein Bund, der mehr einschließen möchte auf Dauer. Wann immer das passieren wird und wie auch immer. Auf jeden Fall sind die anderen nicht nur die bösen Fremden. Also von dem Ismael wird jetzt nicht einfach schlecht gesprochen, sondern auch er ist wenigstens ein Gesegneter.
Also zumindest kann man sagen, zur großen Familie gehören dann auch die etwas mehr und weniger entfernten Verwandten.
Genau, es wird über das Verwandtschaftssystem versucht, eine theologische Aussage zu machen.
Versuchen wir mal, die Brücke zu unserem ersten Text aus dem Lukasevangelium zu schlagen. Wird die Geschichte Abrahams mit Elisabeth und Zacharias nun fortgesetzt oder beginnt da nun etwas völlig Neues?
In diesem Zusammenhang könnte man sie erstmal ähnlich sehen, aber es geht jetzt anders als bei Abraham ja nicht um den Volksbestand. Also bei Abraham steht die Verheißung ganz klar in der Perspektive des Volkes Israel. Das ist jetzt ja bei Zacharias und Elisabeth nicht der Fall. Das Verbindende ist zunächst einmal dieses gemeinsame Thema der Kinderlosigkeit, der Not der Kinderlosigkeit. Das gemeinsame Thema ist, dass die Erlösung aus dieser Not nicht durch Menschen, sondern allein letztlich durch Gottes Wirken geschehen kann. Aber jetzt geht es darum, dass jemand aus diesem Handeln Gottes, aus diesem Mitwirken Gottes letztlich zur Welt kommen wird, der nicht im Blick auf Volkswerdung auf den weiteren Bestand des Volkes wichtig ist, sondern eben im Blick schon auf die Vorbereitung dessen, den man eigentlich erwartet, Jesus.
Verheißung Gottes an Abraham, das spielt eine große Rolle, auch im Neuen Testament und im Magnificat, einem Gesang aus dem Neuen Testament, da taucht ja auch diese Passage auf, Verheißung Gottes, was er damals schon Abraham und seinen Nachkommen auf ewig geschworen hat. Herr Dr. Fleischer, da gibt es ja eine Menge Vertonung von. Welche werden wir uns denn gleich dazu anhören?
Ja, es kommt also eben der entsprechende Teil, diese Abraham-Passage aus dem großen Magnificat von Bach, was ja in sich schon mal eine enorme Komposition ist. Aber jetzt angesichts dieses Zusammenhangs zwischen Zacharias und Elisabeth auf der einen Seite und Abraham und Sarah auf der anderen Seite, passt natürlich gerade diese Abraham-Stelle besonders gut.
Und da hören wir jetzt rein in das Magnificat von Johann Sebastian Bach.
Sicut locutus locutus est ad patres nostros, Abrahamus et Filius.
Das war ein Abschnitt aus dem Magnificat von Johann Sebastian Bach. Verheißung, das ist das große Thema hier bei uns heute, Domradio Bibel. Wir beschäftigen uns mit den beiden adventlichen Gestalten, Zacharias und Elisabeth. Kommen wir wieder vom Buch Genesis zurück zum Lukas-Evangelium. Erinnern wir uns, Zacharias konnte es dem Engel Gabriel nicht glauben und verstummte deswegen. Und jetzt hören wir die Geburt des Täufers und welche Folgen diese für die Eltern des Johannes hat. Lukas Kapitel 1, die Verse 57 bis 66.
Für Elisabeth kam die Zeit der Niederkunft, und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, welch großes Erbarmen der Herr ihr erwiesen hatte, und freuten sich mit ihr. Am achten Tag kamen sie zur Beschneidung des Kindes und wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Seine Mutter aber widersprach ihnen und sagte, »Nein, er soll Johannes heißen.« Sie antworteten ihr, »Es gibt doch niemand in einer Verwandtschaft, der so heißt.« Da fragten sie seinen Vater durch Zeichen, welchen Namen das Kind haben sollte. Er verlangte ein Schreibtäfelchen und schrieb zum Erstaunen aller darauf, »Sein Name ist Johannes.« Im gleichen Augenblick konnte er Mund und Zunge wieder gebrauchen, und er redete und pries Gott. Und alle, die in jener Gegend wohnten, erschraken, und man sprach von all diesen Dingen im ganzen Bergland von Judäa. Alle, die davon hörten, machten sich Gedanken darüber und sagten, was wird wohl aus diesem Kind werden? Denn es war deutlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war.
Die Geburt des Täufers aus dem Lukas-Evangelium war das. Erstes Kapitel, Verse 57 bis 66. Herr Dr. Fleischer, am Ende des Textes heißt es, es sei deutlich, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Woran wurde das erkennbar?
Das ist schwierig zu sagen. Ich denke, es ist eher sozusagen die Notiz des Evangelisten, der schon das gesamte Wirken Johannes des Täufers hier im Blick hat und sozusagen einen Vorgriff auf das Leben und Wirken Johannes des Täufers wirft. Ansonsten könnte man auch sagen, vielleicht etwas Ähnliches, was von Jesus gesagt wird. Da heißt es ja dann bei ihm, dass er an Weisheit und Alter zunahm. Also, dass auch dieser Johannes vielleicht einen entsprechenden Entwicklungsgang machte, der ihn nochmal von anderen Kindern unterschied. Aber das wird nicht wirklich ausgeführt. Wir erfahren über die weitere Kindheit Johannes des Täufers nicht, sondern er taucht ja dann erst als Erwachsener auf. Und ich würde sagen, im Wesentlichen ist es wirklich eine vorgreifende Wertung der Gesamtperson.
Nachbarn und Verwandte, die scheinen ja auch ein gewisses Mitspracherecht hinsichtlich der Namensgebung des Neugeborenen zu haben. Woher kommt das?
Ja, hier sind wir natürlich bei zwei Dingen. Das eine ist, die Namensgebung erfolgt im Rahmen einer Feierlichkeit, die wir vorhin schon benannt haben, bei Jungens jedenfalls, nämlich bei der Beschneidung. Die Beschneidung ist verbunden mit der Namensgebung. Die findet immer am 8. Tag nach der Geburt statt. Das ist genau festgelegt. Das zweite Motiv, dass die Nachbarn mitmachen. Es ist eben eine öffentliche Feier, da machen Nachbarn und Freunde mit. Und wir kennen das, dass etwa aus der Geschichte von Abraham und Sarah, wenn Isaak geboren wird, aber etwa auch im Buch der Ruth, wo auch eine sehr tragische Geschichte, die eigentlich ins Negative auszugehen droht, auf einmal glücklich endet, dass also alles gut ausgeht, dass dann am Ende sich die ganze Nachbarschaft versammelt und alle freudig in das Lob einstimmen. Das ist auch hier mit zu hören als Hintergrundtext für diesen Mitjubel der Nachbarinnen. Das also, und das macht mal deutlich, aha, hier ahnen die Menschen schon, dass etwas Besonderes passiert ist.
Große Einigkeit herrscht hier offenbar bei Elisabeth und Zacharias über den Namen des Neugeborenen. Zacharias selbst musste diesen ja erstmal auf eine Tafel schreiben, aber schon vorher wusste Elisabeth, dass dieser Johannes heißen sollte. Wie kommt es, dass sich die beiden Eltern darüber einig waren, noch bevor sie darüber sprechen konnten?
Also mir scheint, dass Heilige Schrift hier schon sozusagen ein wundersames Geschehen auch verdeutlichen will, dass beide unabhängig voneinander zu dieser Namensgebung kommen, die ja übrigens eine Aussage auch macht. Denn dieser Name Johanan heißt eben Gott erbarmt sich. Wie überhaupt in der ganzen Geschichte nur sprechende Namen auftauchen, der Zacharias, der eben festhält, dass Gott gedenkt, sich erinnert. Und bei Elisabeth steckt dahinter die Aussage, Gott ist ein Gott der Fülle. Der Sättigung zum Beispiel. Also das eine wäre dieses wundersame Geschehen. Beide kommen unabhängig voneinander zu dieser Namensgebung. Rational aufgeklärt könnte man sagen, wenn der Zacharias dem Volk den Namen auf eine Tafel schreiben kann, hätte er das vorher auch schon der Elisabeth mal auf einem Täfelchen mitteilen können. Aber ich glaube, das wird der biblischen Aussage nicht gerecht.
Und als letzten Text, da wollen wir heute noch in ein ganz bekanntes Lied hineinhören, was dem Zacharias zugeschrieben wird und welches er nach der Geburt seines Sohnes Johannes gesungen hat. Es geht hier ganz konkret um das Benediktus. Und bevor wir uns mit dem Text befassen, hören wir uns zunächst eine Komposition an. An welche haben wir hier gedacht, Herr Dr. Fleischer?
Jetzt gehen wir mal nach England in das ausgehende 19. Jahrhundert. Da gibt es den Komponisten Charles William Stanford, der eine ganze Menge an großen Kathedralwerken geschrieben hat, Chormusiken, sehr viele mit biblischem Inhalt, auch die drei großen Gesänge wie Magnificat, Benedictus und den Lobgesang des Simeon. Und von ihm hören wir das Benedictus.
Also das Benedictus von Stanford und daran gleich im Anschluss das entsprechende Pendant direkt aus der Heiligen Schrift, aus dem Lukasevangelium, erstes Kapitel, die Verse 67 bis 80.
Sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht, all unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken, in der Vergebung der Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Das Kind wuchs heran und sein Geist wurde stark. Und Johannes lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er den Auftrag erhielt, in Israel aufzutreten.
Ein ganz bekannter Text aus dem Lukasevangelium war das, erstes Kapitel, die Verse 67 bis 80, der Lobgesang des Zacharias, das Benediktus. Herr Dr. Fleischer, der Text wird eingeleitet mit den Worten: Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Woran erkennt man eigentlich prophetische Rede?
Das ist eine ganz schwierige Frage, die man im Grunde gar nicht so wirklich beantworten kann. Das Prophetische wird natürlich dadurch deutlich in dem Benediktus, dass es in seinem zweiten Teil eine Aussage über das kommende Geschick des Kindes namens Johannes macht. Also da, wo der Zacharias im Grunde noch nichts dazu sagen kann, wenn es heißt, dass dieses Kind Prophet des Höchsten genannt werden wird, dass er dem Herrn vorangehen wird, um seine Wege zu bereiten. Das sind zum Teil auch hier an dieser Stelle zum Beispiel auch Zitate aus alttestamentlichen Prophetenbüchern. Also hier wird der Prophet Maleachi zitiert. Aber der neutestamentliche Leser weiß natürlich jetzt, dass mit dem Herrn nicht einfach Gott gemeint ist, sondern dass sich das jetzt auf den Herrn Jesus beziehen wird. Also diese Interpretation sozusagen, diese Deutung der Maleachi-Worte schon hin auf Jesus, das ist die prophetische Sichtweise, die der Zacharias hier hat und die ihm zugeschrieben wird.
An die Rede früherer Propheten erinnert Zacharias ja aber auch an den Eid Gottes an Abraham. Wir haben uns ja in dieser Sendung auch mit Abraham beschäftigt. Inwiefern ist denn jetzt die Geburt des Täufers die Erfüllung dieses Eides?
Dieser Eid ist ja vor allen Dingen einer, der eben festhält, dass Gott zu seinem Volk steht. Und dass dies ein Bund ist, der auf ewig währt, das ist die Aussage dieses Eides. Und dieses ewig zu seinem Volk stehen, wird eben in besonderer Weise dadurch deutlich, dass letztlich aus diesem Volk genau der Retter schlechthin geboren wird, eben der Messias, dessen Vorläufer wiederum Johannes der Täufer ist.
Das Benediktus, über das wir ja gerade auch sprechen, wird jeden Morgen in der Stundenliturgie der Kirche gebetet. Welche theologische Bedeutung hängt denn mit diesem Benediktus zusammen, dass es gerade so eine Art Morgenhymnus, Morgenkantikum ist?
Es ist natürlich ein Text, der zum Beispiel davon erzählt, dass es um das Herausreißen aus der Finsternis geht. Und damit ist schon zumindest verborgen ein solches Morgenmotiv enthalten. Ansonsten ist es eines der wenigen biblischen Gebete, die wir haben, und die großen Gebete finden sich alle im Lukasevangelium. Und dann wundert es nicht, dass man gerade da auf diesen Hymnus, auf diesen Lobpreis für den Morgen geschaut hat, während man das Magnificat für den Nachmittag, für die Vesper nimmt und den Lobgesang des Simeon, bei dem es dann heißt, nun lässt du deinen Knecht in Frieden scheiden. Das ist eher so ein typisches Abendgebet, das dann in der Komplett gebetet wird.
Wobei man natürlich das Benediktus vom Morgen hier aus dem Lukasevangelium nicht mit dem Benediktus der Heiligen Messe verwechseln sollte. Das ist ja wahrscheinlich nochmal ein ganz anderer Bezug, der hier mit Lukas nichts zu tun hat.
Ja, die haben gar nichts miteinander zu tun. Das eine ist eben dieses Messbenediktus als Zwischentext des Sanctus. Das hat auch textlich außer dem Lobpreis Gottes keinen Bezug zum Lobpreis des Zacharias. Diese Lobpreise sind aber insoweit interessant, das gilt jetzt wiederum für beide, dass eigentlich dieses Benediktus sich zunächst einmal bezieht auf einen Lobpreis Gottes, während Hymnen zum Beispiel sich eher auf Christus beziehen.
Also Christus als Zentrum des Hymnus, als zentrale Gestalt dafür. Ja, auf Jesus Christus beziehen wir uns dann doch auch, gerade hinsichtlich des Weihnachtsfestes, und an den nächsten kommenden drei Sonntagen werden wir uns ja auch mit weiteren drei adventlichen Gestalten beschäftigen. Damit sind wir nämlich auch schon fast am Ende unserer heutigen Sendung. Als Gestalten der Adventszeit haben wir heute Elisabeth und Zacharias, die Eltern Johannes des Täufers, in den Blick genommen und uns letztlich auch schon ein wenig mit der Gestalt des Johannes beschäftigt. Und der wird dann am kommenden Sonntag im Mittelpunkt unserer Sendung stehen. Zum Schluss gibt es aber noch einmal Musik. Das Benediktus ist zwar nicht ganz so oft wie das Magnificat, aber durchaus auch relativ häufig vertont worden. Herr Dr. Fleischer, welche Vertonung, wir haben ja den Stanford schon gehört, erklingt denn nun zum Abschluss unserer heutigen Sendung?
Ja, wir machen jetzt zeitlich einen großen Sprung zurück, also aus der englischen Musik des vorletzten Jahrhunderts, des 19. Jahrhunderts, springen wir in die Barockzeit an den Hof Ludwigs des 14. Jean-Baptiste Lully, ein Komponist, der vielleicht stärker bekannt ist für seine Ballette, hat durchaus eine ganze Menge an geistlichen Werken komponiert, darunter auch ein Benediktus. Und aus dieser barocken Art zu komponieren, hören wir dann die Passage, wo es um den Eid, den Gott Abraham geschworen hat und den er erfüllt hat, in der Vertonung eben von Jean-Baptiste Lully.
Also Jus Jurandum von Jean-Baptiste Lully aus dem Benediktus. Das war ein Abschnitt aus dem Benediktus von Jean-Baptiste Lully. Und damit sind wir auch jetzt am Ende unserer heutigen Sendung. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Fleischer, für Ihre Ausführungen zu den beiden adventlichen Gestalten, Elisabeth und Zacharias. Nächsten Sonntag geht es dann mit Johannes dem Täufer weiter. Ich bin Jan-Hendrik Stehens und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.